Eine der größten Herausforderungen ist wirklich von diesem Doing zum Being Agile, weil es eben darum geht, Dinge nicht nur anders zu spielen, zu machen, Prozesse einzuführen, sondern eben wirklich auch die so zu machen, dass sie einen Mehrwert haben.
Herzlich willkommen zum Podcast der Zukunftspioniere. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir stellen dir hier Menschen vor, die gemeinsam mit ihrem Team die Arbeitswelt verändern. Dabei gehen sie mutig neue Wege, die nicht selten auch mit einem Paradigmenwechsel verbunden sind. Heute spreche ich mit Joel Krapf, der die Lean Agile Transformation bei der Mikro verantwortet. Im Interview berichtet Joel über die größten Herausforderungen dabei und warum es bei dieser Transformation nicht einfach um höher, weiter, schneller geht, sondern vielmehr darum, dass die Business- und IT-Seite gemeinsam eine höhere Wirksamkeit erzeugt. Im Interview spricht er vor allem darüber, was auf diesem Weg funktioniert, aber auch nicht funktioniert hat.
Hallo Joel, schön, dass du es geschafft hast.
Sehr gerne, ich freue mich, da zu sein.
Willst du dich erstmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
Ich bin der Joel Krapf, ich arbeite bei der Migro, bin dort verantwortlich für das Lean-Portfolio und die agile Transformation. Man könnte sagen, für die ganze Lean Agile Journey. Das heißt, was wir wollen eigentlich die Arbeit so verändern, dass wir im Vergleich zur Vergangenheit ein bisschen früher die Dinge ausliefern können, ein bisschen besser, zuverlässiger die Dinge ausliefern können, vor allem, dass unsere Kunden, aber unsere Mitarbeiter auch glücklicher dabei sind. Und das ist das Ziel von unserer Reise. Ich darf die begleiten seit knapp 3 Jahren. Mein Hintergrund ist, ich begleite seit ein bisschen mehr als 10 Jahren begleite ich Transformation und seit etwa 7 Jahren immer auch mit Bezug auf Agilität.
Wenn du jetzt zurückschaust, was waren der Auslöser davon, dass ihr euch entschieden habt, den Weg zu gehen?
Boah, ich glaube, da gab es nicht den einen großen Auslöser, sondern vor 3 Jahren haben wir eine andere Transformation gestartet, wo es darum ging, eigentlich die IT generell zu transformieren. Und das war 2018 und eine IT, die 2018 nicht Scrum, nicht agil macht, das ist keine richtige IT. Und das war so der erste Punkt, wo man gesagt hat, man macht flächendeckend mal ein paar Trainings. Man hat interne Trainings angeboten, Scrum-Zertifikate auch angeboten und das war so eine der ersten Auslöser. Und bin anfangs 19 dazugekommen und wir haben dann versucht, dass diese Trainings nicht einfach Trainings sind, die verpuffen, dass sie daraus jetzt wirklich eine Kulturentwicklung machen. Und dann haben wir versucht, das immer mehr zu skalieren. Und da gab es dann verschiedene Auslöser, die geholfen haben, dass wir jetzt bei fast 1000 Leuten, ja, ungefähr 1000 Leute sind, die wirklich agil zusammenarbeiten.
Wenn du sagst agil, willst du den Hörern mal kurz erläutern, was agil in deinem Kontext bedeutet?
Für mich agil als Ziel ist, dass wir in einem Umfeld, das immer dynamischer und komplexer wird, dass wir so zusammenarbeiten, dass wir relativ rasch auf Kundenbedürfnisse eingehen können. Und das ist für jede Einheit bei uns ein bisschen anders. Und wir sprechen deshalb bei uns eigentlich nicht nur von agil, sondern eigentlich von Lean und agil. Auch wenn Lean nicht mehr so hip ist, ich glaube, da gibt es ganz viele Elemente drin, von denen wir immer noch lernen können, wo wir immer noch besser werden können. Und deshalb, es geht eigentlich wirklich am Ende darum, dass wir die Arbeit so verändern, dass wir den Kundenmehrwert, den wir liefern, besser machen können und das halt in einem Umfeld, das immer komplexer wird.
Hat sich das Umfeld auch für die Mikro drastisch verändert, so von deinem Eindruck her, oder ist eher so die letzten 20 Jahre recht stabil geblieben?
Also ich glaube, wir haben ja das Glück, dass wir jetzt mittlerweile immer Corona als Beispiel nehmen können. Und da, ich glaube, da sieht jeder auch bei uns, dass es sich viel verändert hat. Aber ich glaube, auch ohne Corona kann man sagen, dass sich viel verändert. Dass wir die Miro generell oder der Retail-Markt auch mit Amazon und E-Commerce und die Themen, die verändern natürlich das globalere Umfeld. Aber jetzt bei uns, wo wir angefangen haben, ist einfach auch, wir wollen digitaler werden als Unternehmen. Das bedeutet, dass die IT unglaublich gefordert ist. Und wir erleben das, was viele Unternehmen auch erleben, nämlich, dass man ihnen Transformationswillen hat und immer mehr ins System reinpusht, aber eigentlich fast nichts mehr aus dem System rauskommt. Und wir vergleichen das bei uns mit einer Autobahn, bei der man eigentlich auffahren möchte, aber die ist eigentlich immer verstopft, weil so viele Autos schon auf dieser Autobahn sind, dass man nicht mehr vorwärts kommt. Und das war eigentlich einer der Auslöser, wo wir gesagt haben, ja, Lean Agile Arbeitsweisen helfen uns eigentlich, das System so aufzubauen, dass da wieder Autos durchfahren. Vielleicht nicht mehr ganz so viele, aber dafür kommen wenigstens die Autos dann ans Ziel und dann die richtigen Autos, die ans Ziel kommen.
Es sind ja häufig so Ansätze, Lean oder Agile, die in der Form gemacht werden, dass man sagt, die Hierarchie bleibt bestehen. Und unten drunter, die Teams dürfen dann letztlich zum Beispiel anders arbeiten. Wie habt ihr das gelöst? Auf eine ähnliche Art und Weise? Oder?
Kommt ein bisschen darauf an, was du mit Hierarchie meinst. Was wir bewusst nicht angepackt haben, ganz am Anfang, war mal zu sagen, die Linienstruktur wird komplett aufgelöst. Wir haben das, ich sag mal, ein bisschen subtiler gemacht, dass wir gesagt haben, wir verlagern eigentlich, wie gearbeitet und priorisiert wird, in die Ablauforganisation. Und dann hat sich natürlich, ich sage mal, die Hierarchie, wer priorisieren darf, wer Aufträge vergeben darf, hat sich natürlich dann schon verschoben. Aber die Linie hat dann nicht diesen Schock gehabt, von einem Tag auf den anderen ganz einen anderen Titel zu haben bei LinkedIn oder im CV. Und das hat sich bei uns in dem Sinne bewährt, dass wir dann doch eben innerhalb von fast 2 Jahren auf 1000 Leute das skalieren konnten, ohne dass wir wirklich die ganz großen Widerstände und Tal der Tränen hatten. Führt aber dazu, dass wir natürlich andere Herausforderungen haben, dass wir natürlich viel mehr daran arbeiten müssen, was heißt das? Weil die Verlagerung, die passiert ja nicht automatisch. Da gibt es immer noch alte Verhaltensweisen. Ich habe 20 Jahre lang über die Linie so geführt. Und selbst wenn ich das kognitiv nachvollziehen kann, was das für mich bedeuten würde, das jetzt nicht mehr so zu machen, ich verhalte mich ja durch den Tag dann vielleicht nicht total anders, wenn ich das nicht gelernt habe. Und das heißt bei uns, wir haben die gleiche Linienstruktur, wie wir das hatten vor 2 Jahren. Die Kompetenz zum Priorisieren, die ging viel mehr ins Team und in die agilen Rollen, die es dafür gibt, die Product Owner und Product Manager. Aber wir haben natürlich immer noch diese, sag mal, Hiccups oder immer, dass ein Linienvorgesetzter, da zum Teil noch nicht genau weiß, was darf ich noch machen, was darf ich nicht mehr machen. Das ist das, was wir aber jetzt momentan viel stärker noch versuchen, halt in Rollenklärung, Zusammenarbeit zu lösen. Und deshalb haben wir auch ganz viele tolle Agile-Coaches, die uns da helfen, dass das dann entsprechend sich weiterentwickelt.
War das Vorgehen so in der Form schon von Anfang an für dich geplant? Fix klar, dass du das machen möchtest in der Form? Oder hat es auch iterativ mehr entwickelt?
Ja und nein. Als ich für meine Stelle rekrutiert wurde, hieß die Stelle noch People, Skill and Resource Management. Und der CEO hat mich gefragt, was ist deine Vision für diesen Bereich? Und ich habe damals gesagt, ich würde gerne Business IT Safe einführen, weil da brauchst du kein Ressourcenmanagement mehr. Und deshalb, als Ziel hatte ich es eigentlich schon, auch wenn es vielleicht nicht safe ist, aber Agilität war dann ein Thema. Aber es war eigentlich, mein Chef hat damals gesagt, schon, das ist die Kür, das kannst du machen, wenn du noch Zeit hast am Abend. Und es war ihm nicht von Anfang an meine Hauptaufgabe. Meine Hauptaufgabe war eigentlich die Leitung des Transformationsprogramms dazu mal, das eben vor 3 Jahren voll im Gang war. Und Agilität war eben eine kleine Aufgabe mit diesen agilen Schulungen. Wir haben einfach immer Schritt für Schritt dann versucht, wie bringen wir aus ein bisschen agile Schulungen machen, wie bringen wir das wirklich in die Kultur rein. Und das war dann ein eher iteratives Vorgehen, das dann auch viele Wendungen hatte oder viele Erfahrungen, Fehler, aber auch Erfolge, die uns dazu geführt haben, wo wir heute stehen.
Wie hast du es erlebt? Man, das sind Dinge, wo du ja schon auch mit in die bestehenden Strukturen eingreifst. Hast du ständig auch entsprechende, nennen wir es mal, Rückendeckung oder Unterstützung eben von deinem Chef, Top-Management oder wie auch immer gehabt? Oder war das eher so ein, ich mache das mal, solange mich keiner aufhält? Nee.
Also ich habe von meinem Chef immer Rückendeckung bekommen, haben nie aktiven Widerstand erhalten, aber wir mussten uns schon schrittweise immer mehr Rückendeckung oder Support dann einholen. Und was das hieß, oder ich mag mich noch gut erinnern, vor 3 Jahren, als wir diese agile Schulung ausgerollt haben, habe ich dann gesagt, wir versuchen jetzt das in die Kultur reinzubringen, also müssen wir ein Coaching-Angebot schaffen, dass Teams sich coachen lassen, anders zusammenzuarbeiten, und wir haben dann so Lunch and Learns gemacht. Und erste Mitarbeiter haben mir gesagt, schon, das ist ja schön und recht, was du da machst, aber dann muss doch Business dabei sein, dann müssen die Genossenschaften dabei sein. Und die Antwort bei mir war immer, stimmt, das müssen wir zukünftig mal machen, aber wir fangen dort an, wo wir was bewirken können. Und deshalb war die Strategie eigentlich immer von uns zu sagen, lass uns dorthin gehen, wo Leute uns unterstützen wollen. Und wir haben nicht aktiv den Widerstand gesucht, wir haben einfach aktiv den Support gesucht. Und überall dort, wo wir dann gespürt haben, da hat jetzt jemand Entscheidungsmacht zum was verändern, mit dem haben wir zusammengearbeitet. Und so sind wir dann zu Kleinpiloten, zu Größenpiloten gekommen, wo wir dann wirklich entsprechend Dinge verändern konnten.
Also statt zu sagen, wir rollen einfach mal irgendwas aus, komplett, in welcher Form auch immer, wir fangen wirklich erstmal dort mit an, schauen, dass die Organisation gute Erfahrungen mitmacht, um danach eben zu schauen, Stück für Stück darüber das Ganze auch weiter mit in die IT zu integrieren.
Genau, ich glaube, was viele schon gelernt haben, ohne aktiven Management und Top-Management-Support bringt man nicht das hin, was wir jetzt geschafft haben mit 1000 Leuten. Das geht nicht. Gleichzeitig glaube ich aber auch, man kann fast nirgends erwarten, dass Top-Management von einem Tag auf den anderen sagt, so, und jetzt machen wir es in dieser Konsequenz. Und deshalb haben wir halt früh schon angefangen auch zu sagen, wir gehen so weit, wie wir gehen können, und wir glauben darauf, dass wenn wir Dinge verändern, und die bewähren sich, dass man dann auch sagt, lass uns einen Schritt weitergehen. Das ist ein gemeinsamer Lernprozess für alle. Und wir haben dann deshalb für uns gelernt, es gibt 3 Elemente, die wir immer wieder sichern müssen, um einen Schritt weiterzukommen. Das ist, wir brauchen Top-Management-Support oder einfach Support in dieser Einheit, wo wir was skalieren oder einführen wollen. wir brauchen Bottom-up-Support, nur weil der Chef das will, heißt das einfach nicht, dass die Leute das wollen. Und wir brauchen ein Transformationsteam. Und wir haben versucht, überall dort was zu finden, wo wir diese drei Komponenten haben. Wenn eine gefehlt hat, dann haben wir halt was anderes gesucht. Das heißt, am Anfang waren das halt dann vielleicht Teamleiter, dann war es Abteilungsleiter und dann haben wir eine wechselnde CIO-Position bekommen und dann war es halt was eine ganze Direktion mit fast 1000 Leuten. Und so sind wir schrittweise halt immer größer geworden. Und ich glaube, immer ohne diesen Top-Management-Support hätten wir es nie geschafft. Aber wir haben es auch von klein auf provoziert, dass es dann überhaupt möglich ist. Und ich glaube, es war auch nötig, am Anfang auf dieser kleinen Ebene für uns zu lernen, wie wir das machen. Also von Anfang an zu sagen, Top-Down, jetzt machen 1000 Leute agil, ich glaube, das wäre eben auch gescheitert, weil Bottom-Up-Support fehlt. Und ich glaube deshalb, ich sage immer, zum Glück hatten wir nicht von Anfang an Top-Management-Support, weil so konnten wir Bottom-Up-Support überhaupt generieren.
Wenn du jetzt mal auf die IT als Ganzes mitschaust, arbeitet jeder dort bereits agil oder habt ihr wirklich gesagt, alle, bei denen es Sinn macht, sei es aus eurer Sicht oder auch aus der Sicht von der Einheit, die arbeiten agil oder seid ihr mehr so im Prozess noch?
Das Hauptziel, das wir hatten, war es, Business-IT näher zusammenzubringen, weil wir daran glauben, dass wenn man die digitale Zukunft im Mikro bauen möchte, dann brauchen wir eine enge Zusammenarbeit zwischen Business und IT. Und deshalb haben wir Agilität überall dort auch gestartet und schaffen die Leute agil, wo Business und IT das so möchten. Und da gibt es natürlich jetzt vielleicht auch Teams oder ganze Einheiten, wo man sagt, boah, aber das ist jetzt eine Arbeitstätigkeit, wo nicht Agilität und wenn man da vor allem Scrum versteht, nicht die erste Wahl ist. Und deshalb sprechen wir auch bewusst von Lean Agile, da ist es dann halt vor allem auf Team-Ebene ein Kanban-Board. Aber IT und Business zusammenzubringen, als virtuelle Einheit auch gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu planen, gemeinsam zu priorisieren, das ist für uns eigentlich für alle Einheiten relevant. Und deshalb bleibt auch das Ziel, das eigentlich für alle Einheiten zu machen. Es ist noch nicht überall, es gibt noch ganz kleine Ausnahmen. Ich glaube, ich würde mal sagen, vielleicht vom Arbeitsvolumen her sind vielleicht 10-20% noch nicht agil und planen es auch noch nicht. Etwa 10-20%, vielleicht 20-30% eher, sind jetzt gerade im Aufbau. Die kommen im Dezember bis März, wird das jetzt gestartet und der Rest arbeitet agil.
Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, sind jetzt diejenigen, die im Aufbau mit sind, dann gibt es noch die, die in irgendeiner Form zu einem späteren Zeitpunkt sich näher damit beschäftigen dürfen. Was kommt für dich danach? Also wenn du sagst, ja, jetzt sind mal alle Bereiche, ja, Teams, wie auch immer, mit durch. Was wäre so der nächste Schritt?
Ich glaube, der allererste nächste Schritt, und das ist vielleicht so der nächste Halbschritt, ist, das auch mal wirklich so zu etablieren, dass es besser geworden ist. Also mit dieser Umstellung sind wir noch nicht automatisch besser geworden. Und ich glaube, das machen fast alle die Erfahrung, dass man, wenn man nicht schlechter geworden ist, war man schon unglaublich gut unterwegs. Und das liegt auch daran, dass wir ganz viele Sachen neu lernen müssen. Und da muss man auch ehrlich sein, das bedeutet Lernkapazität, die man einplanen muss. Und wenn man sie nicht einplant, dann macht man halt Überzeit, aber lernen muss man in dieser Zeit. Und deshalb der nächste Halbschritt ist ganz sicher, dass wir diese Lernkapazität weiterhin beibehalten und wirklich, wie sagen bei uns, vom Doing zum Being Agile, also wirklich, dass wir diese Agilität eben auch leben und nicht nur auf dem Papier diese Prozesse und Rituale spielen, aber eigentlich sind wir noch genau gleich wenig agil unterwegs wie vorher. Das ist so für mich der allernächste Schritt, weil es sind wirklich viele Leute, die jetzt da gestartet sind in einer kurzen Zeit, das zu verankern. Das ist der allererste Punkt. Und natürlich, wir sind alle unglaublich ambitioniert hier. Wir haben natürlich auch eine persönliche Überzeugung, dass das die Art und Weise ist, wie man arbeiten soll, um erfolgreich zu sein. Und was wir da machen, ist einfach, wir leben so ein Pull-Prinzip. Das heißt, wir machen die Dinge, wir sprechen sehr offen darüber. Wir haben einen eigenen Podcast bei uns auch. Ja, wir haben einen eigenen Newsletter und wir haben bei uns ein Coaching-Team, wo wir eine gewisse Kapazität reservieren, damit Unternehmen der Mikrogruppe auf uns zukommen können. Also die Mikro hat ja fast 100 Unternehmen, ich glaube 60, 70 Unternehmen und die sind alle eigenständig. Das heißt, wir gehen nicht hin und sagen, die müssen jetzt auch agil werden, sondern wir sagen, wir reden darüber, wir sprechen offen darüber, auch was alles läuft, was nicht läuft und ihr dürft auf uns zukommen. Und da haben wir mittlerweile, ich glaube, 10 Unternehmen, die schon auf uns zugekommen sind, die wir coachen, dass sie für sich die Reise aufsetzen und begleiten können. Und das wird auch so weitergehen. Und ich glaube deshalb, das ist so der Samen, den wir jetzt setzen, wie wir vor 3 Jahren den Samen bei IT Business gesetzt haben. Wenn das so weiterläuft, dann glaube ich, dass vielleicht in 3 Jahren, dass das dann vielleicht nochmal größere Wellen wirft.
So wie ich jetzt Mikro kenne, ist es ein Arbeitgeber, wo Menschen auch gerne sind und dann häufig auch länger. Ich vermute mal, ihr habt sehr viele auch langjährige Mitarbeitende, ja, die jetzt wahrscheinlich plötzlich eben damit konfrontiert werden, dass sich ihre Welt wie verändert. wie geht ihr damit um? Heißt es einfach so, das ist jetzt mal ebenso, mach mal.
Ja.
Oder besteht zum Beispiel die Möglichkeit, dass Menschen, sei es auf individueller Ebene oder wie auch immer, dort zum Beispiel Unterstützung für sich auch mitbekommen?
Also das stimmt, oder? Und ich mag mich noch erinnern, vor 2 Jahren, so ein ganz klassischer Bereichsleiter, der hat sich auch sehr stark identifiziert mit seiner Bereichsleiterfunktion und der wurde dann released für den Engineer, hat die Linienverantwortung eigentlich aufgegeben und der hat mir dann beim Mittag mal gesagt, am Anfang fand ich das eigentlich schon doof, was du da möchtest, Joel. Aber jetzt finde ich das richtig cool. Und ich glaube, das war schon, gewisse Leute waren ein bisschen skeptisch am Anfang und haben dann aber jetzt gemerkt, vor allem als Mitarbeiter kann ich davon profitieren. Deshalb glaube ich auch, es gibt jetzt bei uns, im Ausnahme, aber ich glaube, der generelle Puls ist, es ist eigentlich etwas Positives. Was wir haben, ist, dass wir ganz bewusst auch sagen, so etwa pro 100 Leuten haben wir einen Azure Coach. Das ist so der Benchmark, den wir haben. Die helfen dann den Teams und Mitarbeitern entsprechend, diese Reise zu gestalten. Das ist so auf der Teamebene, auf der methodischen Ebene. Was wir auch machen, ist, ich habe ja gesagt, wir verlagern den Inhalt von der Linie in die Ablauforganisation, in die agile Organisation. Das heißt auch, was macht die Linie, ist immer die Frage. Bei uns sagen wir bewusst, die Linie ist das People Development, Mitarbeiterentwicklung. Das heißt, jeder, der eine Linieverantwortung hat, hat jetzt viel bewusster eigentlich die Verantwortung für das Individuum. Und muss jetzt das Individuum oder darf das Individuum entsprechend unterstützen. Da ist dann die individuelle Entwicklung. Und das ist so die Unterstützung, die wir bieten. In Teams haben wir Scrum Master, Azure Master, die dort auf Teamebene unterstützen, Azure Coaches, die dann diese Leute dort entsprechend unterstützen und der People Developer in der Linie, der das Individuum unterstützt.
Wie kam der Switch bei den Führungskräften mit an, die jetzt letztlich, auch wenn über die Zeit, eben auch selbst einen starken Wandel durchlaufen haben, weg von der klassischen Führungskraft her, hin wahrscheinlich mehr zu dem, wo es primär um die Unterstützung, die Entwicklung, den persönlichen Führungsteil mitgeht.
Ja. Das ist bei uns, jetzt, weil wir sagen, wir trennen das nicht strikt. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir wollen diese Trennung zwischen Linie und Ablauf, die wollen wir ganz hart machen. Und die machen dann die Erfahrung, dass die Leute ja, vor allem das Mittelmanagement, dann relativ stark wegläuft oder mindestens eine starke Motivationsbase haben. Wir haben das bei uns bewusst nicht gemacht. Das heißt, bei uns ist es so, dass viele eigentlich fast den Weg wählen können, der für sie stimmt. Das heißt, es gibt Leute, die schon immer gerne mit Leuten gearbeitet haben, die sind dann People Developer und haben dann vielleicht diesen klassischen People Pool von 30 Leuten. Diesen Fall gibt es. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte vor allem mit Teams arbeiten, die werden Scrum Master. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte mich inhaltlich weiter verantwortlich fühlen, die werden Product Owner. Und da gibt es die zum Teil auch noch Doppelrollen wahrnehmen können. Also Product Owner und People Developer beispielsweise. Und deshalb haben wir dort eigentlich nicht diesen klassischen Widerstand, nicht diese klassische Base, wie das andere haben, die das ganz schräg trennen. Unsere Herausforderung ist eben, dass wir trotzdem diese Kultur etablieren können, die wir etablieren wollen. Also wir wollen wirklich neu zusammenarbeiten. Wir wollen nicht den Linienvorgesetzten jetzt einfach anders benennen. Wir wollen, dass auch wirklich gearbeitet wird, wie das die Agilität dann vorsieht. Bedeutet aber, dass wir dann halt über Hüte sprechen müssen, über Rollen sprechen müssen und sagen, gut, du hast jetzt als Person vielleicht im Moment 2 Hüte, weil das die beste Konstellation ist, die wir uns vorstellen können. Bedeutet aber, du kannst in deiner Rolle als People Developer die und die Dinge entscheiden oder die und die Dinge beeinflussen und die nicht mehr. Und wenn du 2 Hüte hast, dass du dann genau weißt, in welchen Hüten sprichst du. Und da sind wir am Lernen. Also da gibt es Konstellationen, wo das sehr wahrscheinlich die bessere Konstellation ist, also wenn wir das völlig getrennt hätten, weil wir sonst zu wenig Kompetenzen gehabt hätten. Und es gibt Konstellationen, wo das sehr wahrscheinlich eine Zwischenlösung ist, weil man vielleicht Leute nicht vergrauen möchte. Also ich glaube, da sind wir auch auf einer Lernreise, die wir bewusst auch als Lernreise sehen.
Habt ihr irgendwie gemerkt, dass sich zum Beispiel die Fluktuation erhöht hat durch oder zumindest während der ganzen Transformationsphase? Oder ist es eigentlich eher unauffällig geblieben, dass Menschen den Wandel sehr bewusst, auch weil er eben Stück für Stück und nicht Big Bang-mäßig geschieht, mitgehen können?
Also wir merken nichts an einer erhöhten Fluktuation. Wir haben natürlich auch im Hintergrund zuerst eine Transformation gehabt, die eher schmerzhaft war für die Belegschaft. Entsprechend, wenn man von einer schlechten Situation kommt, dann hat man immer ein bisschen den Vorteil oder dann kann es was nur noch besser werden. Und ich glaube, die agile Transformation im Anschluss an die andere Transformation war, wie es wurde auch besser wirklich für die Mitarbeitenden. Und deshalb, ich habe jetzt keine detaillierten Statistiken, aber ich höre nicht von wirklich größeren Fluktuationen, sondern eher, wir bauen auch aus und entsprechend brauchen wir mehr Leute. Das heißt, es kommen mehr neue interne Leute und das ist auch eine Situation, die generell auch ein bisschen mehr Spaß macht, wenn nicht immer wieder gespart wird oder Leute oder Stellen gestrichen werden, sodass man Leute neu dazu nehmen kann. Weil das heißt auch immer, eine neue Stelle intern heißt, wenn ich mich verändern möchte, mir ein Team nicht gefällt, dann kann ich intern wechseln und das gibt es dann schon öfters.
Ich jetzt so überlege, viele Transformationen, die ich in größeren Unternehmen kenne, die gehen häufig ja auch einher mit der Idee, dass jetzt plötzlich mehr gemacht wird, dass man flexibler ist, also nicht agiler, sondern flexibler, dass dadurch eher auch vielleicht mehr Unruhe entsteht. Wie ist es bei euch? Hat sich dadurch letztlich an der Aufgabenlast was verändert? Ist die plötzlich nach oben gegangen oder habt ihr eigentlich den Lernraum euch zusätzlich das so schaffen können?
Sehr gute Frage. Ich mag mich erinnern, ich habe ein anderes großes Unternehmen mal begleitet auf der Agilität und eine Führungskraft hat gesagt, die Agilität heißt für mich, ich kann den Mitarbeiter am Samstagmorgen anrufen, der macht das für mich. Und bei uns war es halt wirklich so, dass wir gesagt haben, wir machen die Reise und denke, das Einstiegsbild war dieser Stau auf der Straße. Und das war vielleicht auch einer dieser Gründe, warum wir eigentlich diese Reise eigentlich gemeinsam mit diesen kleinen Schritten eigentlich nie diesen großen Widerstand hat, den man erwarten würde von so einer Transformation. Jetzt fast 2 Jahre auf dieser Reise. Wir hatten gerade vor ein paar Wochen die Mitarbeiterumfrage und wir haben uns um 20 Prozentpunkte verbessert in der Arbeitslast.
Das ist enorm, würde ich sagen.
Es war auch sehr tief. Also es war eine sehr tiefe Zahl. Also man konnte fast nicht schlechter werden, um das ehrlich zu sagen. Aber es war wirklich, ich glaube, das Hauptziel vom ersten Schritt war wirklich erfolgreich. Nicht, dass ich jetzt sagen würde, es läuft schon perfekt. Also ich glaube, das wäre auch vermessen zu sagen. Natürlich gibt es immer noch den Anspruch, dass man vielleicht mal von ganz oben mal sagen kann, hey, das ist wichtig, bitte mach das für mich. Und ich glaube aber auch, Agilität heißt ja nicht, dass man rigide Prozesse einführt. Und vor allem, wir machen das ja mit Safe. Das heißt, Safe hat immer ein bisschen die Kritik, ja, alle 3 Monate darfst du was sagen und dann bitte lass mich in Ruhe. Also ich glaube, wir müssen immer noch flexibel bleiben, dass mal, wenn was wirklich dringend kommt, dass wir dann das auch neu priorisieren. Das bedeutet für uns, wir müssen besser werden in der Repriorisierung. Also wir haben jetzt Instrumente in der Priorisierung. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich brauche was dringend von dir, dann ist das nicht das Problem, dass ich was dringend von dir brauche, sondern das Problem ist, dass ich es dann einfach meistens on the top noch mache und nicht was wegpriorisiere. Ich glaube, da müssen wir besser werden. Ich habe gar nicht so großen Anspruch, dass wir jetzt auch groß noch Leute erziehen, dass sie diesen 3-Monate-Prinzip immer wieder einhalten. Natürlich ist das wichtig, und wird auch immer besser, aber wir müssen auch Agilität im wahrsten Sinne bewahren. Und wenn wir jetzt auf dem Markt wären und da kommt ein Kunde und will was von uns und das ist ganz wichtig, dann würden wir auch nicht sagen, wir machen das jetzt 3 Monate lang nicht mehr. Also ich glaube, die Repriorisierung ist wichtig und halt alles gleich bewerten und nicht einfach sagen, die Person verdient dann meistens, deshalb hat sie höhere Priorisierungsmacht, sondern halt wirklich die Priorisierungslogik zu spielen.
Also sprich nicht das Hippo hat hier irgendwie
Genau.
das sein, genau. Weil du schon von Repriorisierung sprichst, wie häufig, wenn du jetzt mal überlegst, passiert es bei euch, dass ihr dringende Sachen habt in der IT-Organisation, die entsprechend eben gegen das ursprünglich geplante laufen? Ist es einfach eher so, es passiert ab und an mal oder ist es eher die Regel?
Es kommt darauf an, auf welcher Flughöhe. Ich glaube, je kleiner die Arbeiten, desto häufiger kommt es. Also dass irgendwie von der Geschäftsleitung was kommt, das vorher nicht eingeplant war, da gibt es dann immer diese bekannten ein, zwei Beispiele, an denen man sich dann aufreibt. Aber das sind eigentlich sehr, sehr wenige. Und deshalb sage ich, das ist nicht das, was mir momentan wehtut, weil das wird es sehr wahrscheinlich immer wieder geben, dass man in der Geschäftsleitung merkt, das ist jetzt dringend, der Coop hat was wir unbedingt machen müssen, oder Amazon macht was Dringendes, oder wir entscheiden uns, dass wir die Kreditkarte selber machen, dann kommt was Dringendes, das man vorher nicht sagen durfte oder nicht wusste. Das ist eher selten. Ich glaube, je operationaler wir werden, desto häufiger kommt das vor. Was noch weniger häufig vorkommt, ist wirklich die Repriorisierung. Ich glaube, das ist eine Übungssache, die sehr stark dann auch abhängig, wie matur sind wir schon im Product Ownership. Also wie stark kann der Product Owner Nein sagen zu etwas oder sagen, dann repriorisiere ich das. Und das ist momentan auch ein Entwicklungsfeld von uns.
Die ganze Metrik dahinter, das erhebt ihr primär vor allem über monatliche, quartalsmäßige Umfragen oder woran orientiert ihr euch mit dabei?
Wir haben jetzt vielleicht im halben Jahr mit Metriken angefangen. Wir haben im ersten Jahr gesagt, wir wissen eigentlich, was wir wollen. Wir glauben an Agilität. Und das ist einfach eine Wette, die wir eingehen. Und man muss sagen, wir sind nicht die Ersten. Von dem her war es nicht so eine mutige Wette. Und habe gesagt, wir nutzen unsere knappen Kapazitäten wirklich, um den Aufbau von diesen agilen Einheiten zu unterstützen. Sobald die gelaufen sind, haben wir gesagt, jetzt messen wir mit einem Agility Health Check, messen wir mal, ja, sind wir schon mit den agilen Basisdingen unterwegs oder nicht. Das war die erste Messung. Und das war immer so der erste Zyklus, sobald das was aufgesetzt wurde, haben die Teams angefangen, nach 3 Monaten regelmäßig ihre agile Maturität zu messen. Etwa im halben Jahr haben wir gesagt, ja, wir möchten eigentlich in gewissen Dimensionen möchten wir mal beginnen zu messen. Und auch da wollten wir agil vorgehen. Das heißt, wir haben gesagt, wir haben uns 5 Portfolios, entsprechend auch mehrere Release-Trains, die agil zusammenarbeiten. Dezentral, sagt mal für euch, welche Messgrößen für euch relevant sind, was für euch Erfolg heißt. Das heißt, wir hatten neben der Maturität so Outcome-basierte Metriken und dann hatten wir noch den Flow. Also im Endeffekt wollten wir den Flow steigern, deshalb ja auch Lean Agile. Und innerhalb von diesen 3 Dimensionen, wobei Outcome meistens mehrere Themen sind, haben wir gesagt, messt da mal was. Und das gab dann eben ganz viele dezentrale Experimente. Und jetzt, nach einem halben Jahr, sagen wir so, jetzt jeder weiß ein bisschen, was er für sich braucht. Jetzt sammeln wir das, haben gerade jetzt eigentlich abgeschlossen, so eine Auslegung zu machen, welche Metriken gibt es überhaupt. Und wo fehlt vielleicht ein Portfolio, ein Team, ein Agile Release Train, fehlt noch eine gewisse Metrik in diesen 3 Dimensionen. Und dort helfen mir dann vielleicht noch Metriken zu finden. Und das ist eigentlich da, wo wir jetzt gerade dran sind. Wir haben diese Auslegeordnung gemacht, die Teams haben experimentiert mit Metriken und das ist dann sehr unterschiedlich. Aber immer Flow, Outcome und die Maturität, die man dann als Inspiration nimmt, um auf Train-Ebene Problem-Solving-Workshops zu machen. Auf Portfolio-Ebene beginnen wir erst jetzt so ein Impediment-Backlog aufzubauen und zu sagen, okay, was hindert uns daran, besser zu werden? Und die Metriken sind da natürlich dann eine Inspiration dafür.
Die Metriken selber sind jetzt mehr, nennen wir es mal, für die Transformation, für das Fortschreiten, um zu sehen, wie die Wirksamkeit ist. Oder sind zum Beispiel die Kunden irgendwie daran interessiert, Auftraggeber, also Top-Management, wie auch immer, um zu sagen, woran kann ich messen? Das ist meistens ja die Frage, dass es eine entsprechende positive Veränderung gibt.
Kundenmetriken sind vielleicht, ist vielleicht nicht ganz richtig, aber es sind Outcome-Metriken, die für die Einheiten relevant sind. Also Transformationsmetriken ist für uns eigentlich genau das. Wir wollen ja besser werden. Man könnte sagen, die Maturität der Teams ist eigentlich eine Transformationsmetrik, wo wir sagen können, der Reifegrad ist 3,5. Aber der hilft uns eigentlich nicht in der Transformation, sondern wir helfen damit den Teams herauszufinden, wo gibt es noch blinde Flecken. Also wir gehen nicht zu einem Team und sagen, du bist 3,5 und dein Schwesterteam hat 3,8, mach mal was. Also das machen wir nicht, sondern wir haben auch gesagt, wir wollen den Teams helfen, dass sie datenbasiert sich weiterentwickeln und dafür nutzen wir das. Und die Outcome-Metriken sind wirklich, was ist für dich relevant oder für deinen Kunden, für deine Partner relevant? Und das kann für vielleicht ein Infrastrukturteam, das eher auf Stabilität angewiesen ist, ein SLA sein, SLA-Zahlen. Und für vielleicht Softwareentwicklungsteams, die Webseiten entwickeln, kann es dann vielleicht eine Nutzerzahl sein, Weiterempfehlungsraten im App Store und solche.
Und wenn du jetzt mal überlegst, du bist gut unterwegs, machst und siehst Fortschritt, gibt es irgendwo externe Anforderungen, dass du gewisse Ziele in irgendeiner Form mit erreichen sollst, woran du dich orientierst? Oder ist es eher so, dass man dich, sagen wir mal, machen lässt und du schaust, was wirklich Sinn mitmacht?
Das ist noch schön. Ich hab an mich nicht die Anforderung, Schuld, das muss jetzt so x% günstiger werden oder x% schneller, sondern das sind ja wirklich agile Einheiten, die wirklich für einen Kunden oder für einen Partner was machen. Und da gibt es schon immer Anforderungen an diese Einheiten und wir machen sie nur transparent mit diesen Metriken. Und jetzt reden wir über diese Metriken und ich glaube, da passiert die Diskussion und das ist aber dann wirklich für die Teams, für die Einheiten, dass sie entsprechend sich weiterentwickeln. Aber es das heißt dann nicht, dass wir an dieser Transformation gemessen werden, sondern wir unterstützen diese Transformation. Die Ownership, dass es besser wird, liegt ganz klar bei diesen Einheiten weiterhin und soll auch so bleiben.
Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwo auf der IT-Seite, nennen wir es mal Top-Down-Vorgaben, schneller, günstiger, wie auch immer, das an was gemessen wird, sondern vielmehr durch den Outcome, den ihr produziert beim Liefern, auf der Kundenseite zu sagen, ja, da ist was passiert, was positiv für uns mit ist und dem das entsprechend können wir würdigen und dadurch daran machen wir fest, ob sich das Ganze auch positiv in der Richtung entwickelt, die für uns dienlich ist.
Genau, es ist nicht so, dass das Business sagt, das machen wir, solange es die und die Metrik erfüllt hat. Natürlich kommen dann Business Owner und sagen, ich möchte mal verstehen, werden wir wirklich besser? Und für das sind die Metriken, aber die sind dann wirklich pro Business-Einheit so unterschiedlich, dass das eigentlich auf dieser Basis gemeinsam geschaut wird. Das ist ja nicht, die IT soll jetzt besser werden, das war ja die Ursprungsidee. Das ist eine Business-IT-Kooperation, wir arbeiten zusammen. Und deshalb muss nicht die IT besser werden, wir müssen besser werden. Und die Metriken bilden genau das ab.
Was im Kern nichts anderes bedeutet, dass ihr eben versucht, statt klassische, nennen wir es mal Silo-Denken, was organisatorisch abgedeckt mit ist, das in der Form mit zu verändern, dass ihr euch wirklich am Wertstrom mit ausrichtet und überlegt, okay, wie können wir den Wert kreieren und schauen, wie wir Business und IT dazu eben einen Beitrag leisten.
Genau. Ich würde trotzdem behaupten, Silos bringen wir nie weg. Alles, was über 150 Leute geht, dann war es nur mal, wird immer ein Silo bilden. Und wir sagen deshalb, wir wollen nicht Silos grundsätzlich abbauen, wir wollen einfach, ich sag mal, die richtigen Silos bauen, um ein bisschen provokativ zu sein. Und wie du sagst, der Wertstrom ist dann das momentan das richtige Silo und das kann sich aber immer wieder ändern. Also wir lernen natürlich fast monatlich, wo jetzt das richtige Silo ist und wo noch nicht. Und ich glaube, das verändert sich auch immer wieder. Also je nachdem, wie wir zusammenarbeiten, welche Themen entstehen, wie die Maturität wächst, verändern sich auch diese Silo-Grenzen. Die Idee ist halt eben zu sagen, okay, wir sind uns bewusst, wir können nicht alle Abhängigkeiten managen, wir können nicht, dass alle voneinander wissen, was alle machen, aber wir können aligniert sein und wir können suchen, dass die Leute, die zusammenarbeiten müssen, auch wirklich eng zusammenarbeiten. Und das ist eben diese Wertschulung, die du richtigerweise gesagt
hast. Wenn du jetzt überlegst, du hast jetzt ein paar Jahre Erfahrung auch in der ganzen Transformation gemacht. Was sind so die drei größten Herausforderungen oder, sagen wir mal, vielmehr Dinge, wo du gemerkt hast, das haben wir probiert, es hat nicht geklappt?
Eine der größten Herausforderungen ist wirklich von diesem Doing zum Being Agile, weil es eben darum geht, Dinge nicht nur anders zu spielen, zu machen, Prozesse einzuführen, sondern eben wirklich auch die so zu machen, dass sie einen Mehrwert haben. Das bedingt für mich, dass wir eben nicht einfach Methoden einführen, damit wir ein Lehrbuch erfüllt haben, sondern dass wir uns überlegen, welche Probleme hindern uns, besser zu werden und die dann ganz konkret angehen. Das ist so eine der großen Herausforderungen. Damit verbunden, glaube ich, auch das Thema Agile Mindset. Und ich bin überhaupt kein Fan von diesem Begriff, weil er suggeriert, der Mensch muss einfach seine Haltung ändern und dann klappt es besser. Sondern ich glaube, wir müssen anstatt ein Mindset verändern, eine Kultur entwickeln. Das geht in dieses Being rein, aber hat für mich dann, wie gehen wir das Ganze an? Und ich glaube, da müssen wir das so angehen, dass wir eben auch an den Rahmenbedingungen arbeiten. Also die Kultur verändern kann ich, indem ich Prozesse, Interaktionen, Kommunikation verändere. Das haben wir jetzt gemacht. Und was zweites dazu kommt, ist, es braucht die Entscheidungsprozesse, die Governance, die Supportprozesse, HR-Prozesse, Budgetierungsprozesse, die zu ändern. Das ist so eine neue Herausforderung, die jetzt auf uns zukommt. Ich würde nicht behaupten, wir hätten das früher angehen sollen. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, nachdem wir etabliert so arbeiten, dass wir das jetzt angehen. Ich glaube, die dritte Herausforderung ist, das geht auch wieder in ein ähnliches Thema rein, aber sicher auch ein bisschen konkreter noch, wie arbeiten Linie und Ablauforganisation zusammen. Also ich habe gesagt, wir haben wirklich bewusst gesagt, wir stellen die Struktur nicht um, weil wir nicht daran glauben, dass diese Base, die wir dann haben, wenn wir das einfach so hart machen, dass wir dann besser arbeiten. Ich glaube auch heute noch nicht, dass es sakrosankt ist, dass es die beste Lösung ist, das völlig zu trennen. Es könnte sein, es muss aber nicht sein. Zu lernen, was die beste Aufstellung ist, das ist eine Herausforderung. Natürlich gibt es, glaube ich, viele Leute, die sagen, nein, das muss einfach klar getrennt sein, wie das andere Unternehmen auch machen. Ich kann mir vorstellen, dass das sinnvoll ist. Es gibt viele Gründe dafür, weil es einfacher ist, diese Kompetenzzuordnung zu haben. Aber ich glaube auch, wenn man in die Organisation schaut, am Ende müsste eigentlich, es gibt gewisse Rollen und die müssen von Leuten wahrgenommen werden, die das am besten können. Und dann gibt es vielleicht nicht one size fits all. Und genau da die richtige Lösung zu finden, das wird eine Herausforderung sein, auf die ich gespannt bin, was da die richtige Lösung ist.
Und wenn du jetzt zurückschaust, drei Sachen, die wirklich nicht funktioniert haben. Ja. Du merkst, da habe ich gelernt.
Wir haben am Anfang versucht, die Skalierung mit einem eigenen Rahmenwerk zu machen. Und das war auch super zugeschnitten auf diesen Piloten, wo wir das machen wollten. Das hat ungefähr 80 Leute umfasst. Das war doch eine gewisse Größe. Das heißt nicht einfach, wir haben für ein Team was experimentiert, sondern wir haben gesagt, für 80 Leute machen wir ein Rahmenwerk und das soll dann skalierbar sein. Ja. Und da sind wir völlig gescheitert, weil das erstens mal politisch auseinandergenommen wurde, im Sinne von, da wurde dann nicht überlegt, was hilft uns am besten. Was man eben sagt, ja, one size does not fit all, sondern man muss das kontextspezifisch anpassen. Stimmt, aber hat nicht geklappt, weil wir keine Erfahrung hatten, was funktioniert denn nicht. Also es war politisch getrieben. Und das zweite war, es ist auch nicht skalierbar. Das heißt, wir haben da ein Playbook, ganz viele Wiki-Seiten. Das zu pflegen hat ganz viel Zeit gekostet, das immer abzustimmen hat ganz viel Zeit gekostet. Schulung dafür gab es nicht, Schulung dafür aufzubauen. Mit dem Wechsel dann auf Safe haben wir ganz viele Dinge einfach mal eliminiert. Politische Diskussionen hatten wir eliminiert, Schulungen konnten wir auslagern und das hat das Ganze wirklich beschleunigt. Ich bin ein großer Fan von einem Standard-Framework mal einführen, nicht so dogmatisch im Sinne von jetzt, aber es muss wirklich bis zum letzten Komma alles eingeführt sein, sondern sage, wir orientieren uns an dem. Und wenn wir eine Frage haben, schauen wir, was gibt es da und dann lernen wir gemeinsam, wie das funktioniert. Ich glaube, das war, was das gar nicht funktioniert hat. Ein zweiter Punkt, was auch nicht gut funktioniert hat, war, wie gesagt, als ich kam, hat man gerade eigentlich für alle IT-Leute hat man agile Schulungen ausgerollt. Und wir haben sehr lange gebraucht, bis wir dann wirklich von dort was verändern konnten, weil einfach von einer Schulung hat sich die Teamkultur nicht verändert, die Zusammenarbeit nicht verändert. Und die Schulungen, die waren so zusammengewürfelt, dass man dann relativ rasch mal die füllen wollte. Das heißt, einfach jeder konnte sich frei anmelden, wann es ihm gerade gepasst hat. Dann sind die zurück ins Team gegangen. Und jeder natürlich zu einem anderen Zeitpunkt. Und dann hat man nie darüber gesprochen, was heißt das eigentlich für uns. Das heißt auch da, was ich anders machen würde, dass man sagt, ja, wenn man schon Team schulen möchte, dann immer mit dem Zweck, darüber dann auch nach der Schulung zu überlegen, was heißt das für uns, wie können wir zusammenarbeiten. Also dass es dann wirklich ein Teil einer Kulturentwicklungsmaßnahme ist, nicht einfach Leute durch die Schulung bringen und dann wird das nicht transferiert. Und ein dritter Punkt, glaube ich, den wir auch gelernt haben, ist, wie gesagt, diese drei Komponenten, die man braucht für die Transformation. Top-Management-Support, Bottom-up-Support und Transformationsbegleitung. Das hat eigentlich relativ zwar gut geklappt, dass wir gesagt haben, die drei Komponenten brauchen wir, aber zu merken, wann eine Komponente fehlt und dann an dieser Komponente arbeiten, bevor man was ganz konkreter macht. Beispiel, wir hatten Piloten, Experimente, aber wir hatten keine Transformationsbegleitung. Also sagen, bevor wir diesen Piloten begleiten, zu überlegen, ja, was für Transformationsbegleitung brauchen wir, haben wir die intern, müssen wir die extern engagieren, aber einfach zu sagen, wir brauchen zuerst alle drei Komponenten, sonst klappt das nicht. Und da einfach dieses Zooming out zu wissen, wann fehlt mir eine dieser drei Komponenten und dann entsprechend diese wiederherzustellen, bevor ich weitergehe. Und das ist für mich halt auch wie so ein wichtiges Learning, dass man immer wieder dieses Zooming out macht und sagt, haben wir diese drei Komponenten noch, um wieder weiterzukommen.
Wenn ich jetzt dir so zuhöre, deine Erkenntnisse sind ja wirklich auch, wenn ich das so richtig verstehe, zu sagen, ja, haben wir gelernt, machen wir anders. Und ich glaube, das ist ja auch immer die Essenz, wenn man sich eben in so einem Kontext mit bewegt, dass es eben die ja, Experimente mit braucht, zu sagen, gut, wir probieren das und dann probieren wir es mit aus und schauen, was das Ergebnis mit ist.
Genau, und ich glaube, die Schwierigkeit ist, das in einem Corporate-Umfeld zu machen. Es ist eine Transformation, hat ganz viele Stakeholder, vor allem diese Transformation, die eigentlich wirklich am Ende die Organisation auf den Kopf stellt, die wollen von dir natürlich wissen, was passiert. Wann kommt was? Was ist das Zielbild? Diesen Weg zu finden, wir machen das agil, wie du das sagst, aber trotzdem den Schein zu erwecken, dass alles schön geplant ist, das ist auch eine schöne Herausforderung, wo ich von Sean Smart gelernt habe, investiere nicht zu viel Zeit in solche Gantt-Charts und diese Dinge, sondern befriedige einfach ein bisschen die Leute und dann hast du wie eine Kommunikation, das ist die Gantt-Chart, aber wir machen es dann agil. Und das hat eigentlich auch relativ gut funktioniert, nach außen halt gewisse Bedürfnisse abzuholen, und nicht zu sagen, hey, wir machen das agil, das gibt es jetzt nicht, sondern zu sagen, da hast du einen Gantt-Chart, da schaut das so aus. Aber eigentlich dann wirklich im Inhalt sind wir nach 3 Monatszyklen unterwegs und ich glaube, es gibt fast kein Quartal, das wir von einem halben Jahr jetzt schon planen können. Das ist immer wieder alle Quartale das, was gerade ansteht.
Du bist ja recht offen darüber, was eben auch nicht funktioniert hat oder dass du zum Beispiel die klassischeren Projektpläne in der Form eben versuchst, mehr aufs Minimum mitzusetzen. Ist das jetzt innerhalb von der Mikro oder in deinem weiteren Umfeld schon mittlerweile so akzeptiert, dass du sagen kannst, du Leute, wir haben das halt damals probiert und wir haben daraus gelernt, jetzt machen wir es anders? Oder merkst du schon, dass es auch heute immer noch Rückfragen gibt oder fragende Gesichter eben so offen damit umzugehen?
Ich glaube, sehr unterschiedlich. In meinem Umfeld und unser Chef bis wirklich in die Geschäftsleitung ist unglaublich offen, auch mit einer Fehlerkultur, lebt das sehr aktiv vor. Und ich versuche das auch sehr aktiv vorzuleben. Und entsprechend glaube ich jetzt nicht, dass jemand sagen würde, wir leben keine Fehlerkultur jetzt in diesem Bereich. Ich würde aber nicht für alle 100.000 Mitarbeiter in der Mikro entsprechend die Hand ins Feuer legen. Ich glaube, da haben wir sicher noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber das beginnt ja mit uns.
Zur letzten Frage, wenn jetzt jemand das Interview hört und denkt sich, Situation ist vielleicht bei uns ähnlich, vom Umfang wie auch immer,
Ja.
Und ich möchte jetzt eben anders machen als die meisten, die jetzt irgendwie so One-Size-Fits-All-Ansätze mitfahren. Wie würdest du anfangen? Gibt es so Punkte, wo du sagst, darauf würdest du letztlich achten?
Glaube, der Anfang von der Transformation, ich gebe immer gerne Muster und deshalb ist es sicher jetzt ein bisschen simplifiziert, aber ich glaube, der Anfang ist immer gleich im Sinne von, ich muss erst mal wissen, wozu mache ich das? Und bewusst wozu, nicht warum, weil wozu das nach vorwärts gerichtet ist. Also, wozu mache ich das eigentlich? Was möchte ich damit erreichen? Erster Schritt, zweiter Schritt, welche Probleme habe ich, die mich davon abhalten? Und dritter Schritt, mal einen Piloten machen. Und der Pilot, den kann man dann relativ, wenn man die zwei Dinge hat, relativ einfach ableiten, weil das ist eine Matrix, wo ich sage, was ist der Support, den ich bekomme im Unternehmen und in der Organisation, wo ich das machen möchte? Also habe ich den Bottom-up-Support und wie stark würde der Pilot dort was lösen, was ich eben als Kernproblem definiert habe. Und eigentlich ist der Pilot dann ideal, wenn die Leute eigentlich das schon machen, danach schreien und nur noch Aufmerksamkeit wollen und wenn die Problemlösung dort entsprechend auch adressiert wird. Und wenn die zwei Dinge gegeben sind, dann habe ich mal den ersten super Piloten und dann würde ich einfach mal anfangen. Dann entwickelt sich das schrittweise.
Kleinteilig anfangen, Experimente machen,
Genau.
iterativ vorgehen. Nie vergessen, dass es kein Selbstzweck ist. Spannend. Danke, Joel. Ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht und vielleicht hören wir uns mal in ein, zwei Jahren wieder.
Dankeschön, vielen Dank für das Interview.
Ciao, Joel.
Tschüss.
Wir sind immer auf der Suche nach weiteren Zukunftspionieren. Wenn auch du mit deiner Geschichte inspirieren möchtest oder jemanden kennst, den wir kennenlernen sollten, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail. Wir freuen uns auf deine Nachricht.